SWR Kultur Hörbuch Von dieser Welt von James Baldwin. Es liest Vanya Müß. Folge 10.
Elizabeth sagte nichts. Sie ging mit gesenktem Kopf und lose verschränkten Händen. Sister Price wandte sich lächelnd zu ihr. »Du bist heute Morgen bestimmt mächtig glücklich.« Elizabeth hob lächelnd den Kopf, sah Sister Price aber nicht an. Sie blickte in die Ferne, die lange Straße hinunter, auf der Gabriel mit Florence ging, auf der John mit Elisha ging. »Ja«, sagte sie schließlich, »ich habe gebetet, und aufgehört habe ich noch lange nicht mit dem Beten.« »Gott, ja«, sagte Sister Price, »da kann keiner von uns mit aufhören, bis wir sein gesegnetes Angesicht schauen.« »Aber bestimmt hast du nicht damit gerechnet, dass der kleine Johnny so bald aufspringt und ernst macht mit dem Glauben. Gesegnet sei unser Gott«, sagte Sister McCandless lachend. »Der Herr wird diesen Jungen segnen, denkt an meine Worte«, sagte Praying Mother Washington. »Gib dem Prediger die Hand, Johnny.« »Es gibt einen Mann in der Bibel, mein Sohn, der liebte Musik. Eines Tages durfte er vor dem Herrn tanzen. Meinst du, irgendwann tanzt du auch mal vor dem Herrn?« »Ja«, sagte Sister Price, »der Herr hat dir einen frommen Sohn beschert. Der wird ein Trost für deine grauen Haare.« Elizabeths bittere Tränen fielen träge im Morgenlicht. »Ich flehe den Herrn an«, sagte sie, »dass er ihn stützt von allen Seiten.« »Ja«, sagte Sister McCandless ernst, »das sind keine leeren Worte. Der Teufel erhebt sich auf allen Seiten.« Schweigend kamen sie an die breite Kreuzung, wo die Straßenbahn fuhr. Eine magere Katze pirschte den Rinnstein entlang, floh vor ihnen und blickte sich aus dem Schutz der Ascheimer noch einmal mit bösen gelben Augen nach ihnen um. Ein grauer Vogel flog über sie hinweg, über die Oberleitung der Straßenbahn und hockte sich auf den Metallsims eines Dachs. Die Straße runter hörten sie eine Sirene und eine Glocke, und als sie aufsahen, raste ein Krankenwagen an ihnen vorbei zur Klinik bei der Kirche. »Wieder eine Seele in Not«, murmelte Sister McCandless. »Der Herr sei ihr gnädig.« »Es heißt, in den letzten Tagen wird das Böse Überhand nehmen«, sagte Sister Price. »Ja, so heißt es«, pflichtete Praying Mother Washington ihr bei, »und ich bin so froh, dass er uns versichert hat, wir werden nicht ohne Trost sein.« »Wenn man das alles sieht, weiß man, das Heil ist nah«, sagte Sister McCandless. »Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. So froh heute Morgen, Amen, gelobt sei mein Erlöser.« »Weißt du noch den Tag, als du in den Laden gekommen bist? Hab nie gedacht, dass du mich überhaupt siehst. Na, du warst ganz schön hübsch.« »Hat der kleine Johnny nie was gesagt?« fragte Praying Mother Washington, »wo du gedacht hast, der Herr wirkt in seinem Herzen?« »Er ist eher ein Stiller«, sagte Elizabeth, »er redet nicht viel.« »Nein«, sagte Sister McCandless, »er ist nicht wie die jungen Rabauken heutzutage, er hat Respekt vor dem Alter. Du hast ihn mächtig gut erzogen, Sister Grimes.« »Gestern war sein Geburtstag«, sagte Elizabeth. »Nein«, rief Sister Price, »wie alt ist er denn geworden?« 14. »Hört euch das an«, staunte Sister Price. »An seinem Geburtstag hat der Herr die Seele von dem Jungen gerettet.« »Na, jetzt hat er 2 Geburtstage«, sagte Sister McCandless lächelnd. »So wie er jetzt 2 Brüder hat, einen leiblichen, einen geistigen.« »Amen, gelobt sei der Herr«, rief Praying Mother Washington. »Was war das für ein Buch, Richard?« »Ach, weiß nicht mehr, ein Buch halt. Du hast gelächelt. Du warst ganz schön hübsch.« Sie holte ein durchweichtes Taschentuch aus ihrer Handtasche und wischte sich die Augen und wischte nochmals und blickte die Straße hinunter. »Ja«, sagte Sister Price sanft, »dank dem Herrn. Ja, genau. Lass den Tränen ihren Lauf. Dein Herz fließt bestimmt über heute Morgen.« »Der Herr hat dich mächtig gesegnet«, sagte Praying Mother Washington. »Und was der Herr gibt, kann kein Mensch dir wegnehmen.« »Ich tue auf«, sagte Sister McCandless, »und niemand schließt zu. Ich schließe zu, und niemand tut auf.« »Amen«, sagte Sister Price. »Amen.« »Na«, sagte Florence, »deine Seele lobt wohl den Herrn heute Morgen?« Gabriel blickte nach vorn, sagte nichts, hielt sich pfeilgerade aufrecht. »Du sagst doch immer, dass der Herr Gebete erhört.« Mit einem kleinen Lächeln sah Florence ihn von der Seite an. »Der merkt schon noch«, sagte Gabriel schließlich, »dass Singen und Geschrei nicht reicht. Der Weg zum Heil ist ein steiniger Weg. Er muss den Berg an der Steilflanke hoch.« »Aber da hat er ja dich, oder? Dass du ihm hilfst, wenn er strauchelt und als gutes Beispiel vorangehst.« »Ich sorge dafür, dass er den rechten Weg geht vor dem Herrn. Der Herr hat seine Seele mir anvertraut und ich will das Blut des Jungen nicht an meinen Händen haben.« »Nein«, sagte sie sanft, »das willst du nicht.« Da hörten sie die Sirene und die schrille Warnglocke. Florence musterte sein Gesicht, während er die stille Straße hinunter auf den Krankenwagen blickte, der eilig jemanden zu Heilung oder Tod brachte. »Ja«, sagte sie, »irgendwann kommt dieser Wagen auch zu uns, hm? Ich bete, dass du dann bereit bist, Schwester.« »Bist du dann bereit?« »Ich weiß, dass mein Name im Buch des Lebens steht«, sagte er. »Ich weiß, dass ich meinem Erlöser in Herrlichkeit ins Angesicht schauen werde.« »Ja«, sagte sie langsam, »da sind wir dann alle beisammen. Mama und du und ich und Deborah und wie hieß noch das junge Ding, das gestorben ist, kurz nachdem ich weg war?« »Was für ein junges Ding, das gestorben ist?« fragte er. »Viele sind gestorben, nachdem du weg warst. Du hast deine Mutter auf dem Sterbebett zurückgelassen.« »Die junge Frau war ja auch Mutter«, sagte sie. »Die ist doch ganz allein in den Norden und hat ihr Kind gekriegt und ist gestorben, ohne dass jemand da war, um ihr zu helfen. Deborah hat mir das geschrieben. Du wirst doch ihren Namen nicht vergessen haben, Gabriel.« Da kam er aus dem Tritt und schien einen Augenblick zu wanken. Er sah sie an. Mit einem Lächeln hakte sie sich sachte unter. »Du hast ihren Namen nicht vergessen«, sagte sie. »Das kannst du mir nicht erzählen, dass du ihren Namen vergessen hast. Wirst du auch ihr ins Angesicht sehen? Steht ihr Name im Buch des Lebens?« In tiefem Schweigen gingen sie weiter, ihre Hand noch immer unter seinem zitternden Arm. »Deborah hat mir nie geschrieben«, fuhr sie schließlich fort, »was mit dem Kind passiert ist. Hast du ihn mal gesehen? Triffst du den auch im Himmel?« »Es steht geschrieben«, sagte er, »lass die Toten ihre Toten begraben. Was willst du da rumwühlen? Was willst du Zeug ausgraben, das längst vergessen ist? Der Herr kennt mein Leben, er hat mir vergeben vor langer Zeit.« »Für dich ist der Herr wohl ein Mensch wie du, dass du meinst, du kannst ihn einlegen, wie du andere Menschen einlegst, und dass du denkst, er ist vergesslich wie ein Mensch. Aber Gott vergisst gar nichts, Gabriel. Wenn dein Name in dem Buch steht, wie du sagst, steht da auch alles drin, was du getan hast. Und dafür musst du dich auch verantworten.« »Ich habe mich schon verantwortet vor meinem Gott. Vor dir muss ich das nicht.« Sie öffnete ihre Handtasche und zog den Brief heraus. »Diesen Brief trage ich mit mir rum seit über 30 Jahren. Und die ganze Zeit frage ich mich, ob ich wohl jemals mit dir darüber reden werde.« Sie sah ihn an. Widerwillig blickte er auf den Brief, den sie fest in der Hand hielt. Er war alt und schmuddelig und braun und eingerissen. Gabriel erkannte Deborahs unsichere, zittrige Handschrift, und er sah sie vor sich in der Hütte, wie sie über den Tisch gebeugt emsig die niemals ausgesprochene Bitterkeit zu Papier brachte. Die hatte also all die Jahre in ihrem Schweigen gelegen. Er konnte es nicht glauben. Sie hatte für ihn gebetet, als sie starb. Sie hatte geschworen, ihn in Herrlichkeit wiederzusehen. Und jetzt, da sie ihm schon lange für immer entglitten war, brach sie mit diesem Brief, ihrem Zeugnis, das Schweigen. »Ja?« Florence sah ihm ins Gesicht. »Du hast sie ja nicht gerade auf Rosen gebettet, oder? Das arme, einfache, hässliche, schwarze Mädchen. Und die andere hast du auch nicht besser behandelt. Wer von all denen, die dir in deinem heiligen Leben über den Weg gelaufen sind, musste eigentlich nicht aus dem Kelch des Leids trinken? Das geht ja immer weiter. Du machst es ja noch. Und immer weiter, bis der Herr dich zu sich nimmt.« »Gottes Weg«, sagte Gabriel mit belegter Zunge und schweißnass im Gesicht, »ist nicht der Weg des Menschen. Ich bin dem Willen des Herrn gefolgt, und da kann keiner über mich urteilen außer dem Herrn. Der Herr hat mich gerufen, er hat mich erwählt, und seitdem halte ich ihm die Treue. Man kann nicht den ganzen Unsinn hier unten im Blick behalten, die ganze Verkommenheit hier unten. Man muss die Augen erheben zu den Bergen und weglaufen vor der Zerstörung, die die Erde befällt. Wir müssen die Hand in Jesu Hand legen und gehen, wohin er uns schickt. Und wenn du hier unten bloß ein Stein des Anstoßes bist, wenn du dafür gesorgt hast, dass links und rechts Seelen stolpern und fallen und ihr Glück verlieren und ihre Seelen verlieren, was dann, du Prophet? Was dann, gesalbter Gottes? Bist du da keine Rechenschaft schuldig? Was sagst du denn, wenn der Wagen kommt? Er hob den Kopf und sie sah Tränen in seinem Schweiß. Der Herr sieht das Herz, er sieht das Herz. Ja, aber ich hab's ja auch gelesen, die Bibel, und die sagt mir, man erkennt den Baum an seinen Früchten. Was habe ich denn für Früchte gesehen bei dir, außer Sünde, Sorge, Schande? Pass auf, wie du mit dem Gesalbten des Herrn sprichst. Mein Leben ist nicht in dem Brief, du kennst mein Leben nicht. Wo ist denn dein Leben, Gabriel? Fragte sie nach einer quälenden Pause. Wo? Ist nicht alles dahin? Wo sind deine Zweige? Wo sind deine Früchte? Er sagte nichts. Beharrlich klopfte sie mit dem Daumennagel auf den Brief. Sie näherten sich der Ecke, an der sie abbiegen musste. Westwärts, zur Subway nach Hause. Im Licht, das die Straßen erfüllte, dem Licht, das die Sonne jetzt nach und nach mit Feuer trübte, blickte sie nach vorn auf John und Elisha. Johns lauschend gebeugten Kopf, Elishas Arm um Johns Schultern. »Ich habe einen Sohn«, sagte er schließlich, »und der Herr wird ihm aufhelfen, ich weiß es. Der Herr hat es versprochen und erhält sein Wort.« Da musste sie lachen. »Dieser Sohn«, sagte sie, »dieser Roy, da kannst du dir viele Ewigkeiten die Augen ausweinen, bevor der am Altar schreit, wie Johnny heute Nacht geschrien hat.« »Gott sieht das Herz«, wiederholte er. »Er sieht das Herz.« »Na, soll er ja auch«, rief sie. »Er hat es schließlich gemacht. Aber sonst sieht es keiner, nicht mal du selber. Lass Gott das Herz sehen. Er sieht es, ja, und sagt nichts.« »Er spricht«, sagte er. »Er spricht. Man muss nur zuhören.« »Viele Nächte habe ich zugehört«, sagte Florence da, »und er hat nie zu mir gesprochen.« »Er hat nicht gesprochen«, sagte Gabriel, »weil du nichts hören wolltest. Du wolltest immer nur hören, dass dein Weg der richtige ist. So harrt man nicht auf Gott. Dann sag mir, was er zu dir gesagt hat, dass du nicht hören wolltest.« Wieder herrschte Schweigen. Beide beobachteten John und Elisha. »Ich sag dir was, Gabriel. Ganz tief im Herzen denkst du ja, wenn du sie und ihren Bastard nur reichlich für ihre Sünde zahlen lässt, dann muss dein Sohn nicht für deine zahlen. Aber das lasse ich nicht zu. Du hast genügend Leute zahlen lassen für ihre Sünden. Jetzt bist du mal dran. Was meinst du denn, was du ausrichten kannst? Gegen mich? Vielleicht habe ich nicht mehr lang auf dieser Welt. Aber ich habe diesen Brief. Und ganz sicher gebe ich ihn Elisabeth, bevor ich gehe. Und wenn sie ihn nicht will, finde ich einen Weg, irgendeinen Weg, keine Ahnung, wo ich aufstehe und allen von dem Blut erzähle, das dem Gesalbten des Herrn an den Händen klebt. Wie gesagt, das ist längst vorbei. Der Herr hat mir ein Zeichen gegeben, das er mir vergeben hat. Was soll es nützen, was meinst du? Jetzt alles nochmal durchzukauen, alles von vorn? Dann weiß Elisabeth, antwortete sie, dass sie nicht die einzige Sünderin ist in deinem heiligen Haus. Und der kleine Johnny da hinten, er weiß dann, dass er nicht der einzige Bastard ist. Du hast dich nicht geändert. Du wartest immer noch auf meinen Untergang. Du bist genauso verkommen wie damals, als du jung warst. Sie steckte den Brief wieder in ihre Handtasche. Nein, sagte sie, ich habe mich nicht geändert. Und du auch nicht. Du versprichst dem Herrn immer noch, dass du dich besserst. Und du denkst, was auch immer du schon gemacht hast, was auch immer du im Moment machst, das zählt nicht. Von allen Menschen, die ich je gekannt habe, solltest du am heftigsten hoffen, dass die Bibel lügt, weil wenn die Posaune erschallt, brauchst du die Ewigkeit für deine Erklärungen. Sie kamen an die Ecke. Sie blieb stehen und er auch. Sie blickte in sein glühendes, verhärmtes Gesicht. »Ich muss zu meiner Bahn«, sagte sie. »Willst du mir noch irgendwas sagen?« »Ich bin schon lange auf der Welt«, sagte er. Und immer endet es böse mit den Feinden des Herrn. Noch nie habe ich das anders erlebt. Du meinst, du kannst den Brief benutzen und mir damit schaden. Aber das lässt der Herr nicht zu. Du gehst zugrunde. Die betenden Frauen holten auf, Elisabeth in der Mitte. Deborah, ist zugrunde gegangen, sagte Florence, aber sie hat eine Nachricht hinterlassen. Sie war keine Feindin von niemandem und hat immer nur Böses erfahren. Wenn ich gehe, Bruder, wappne dich, weil ich gehe nicht wortlos. Und während sie sich schweigend anstarrten, schlossen die Frauen zu ihnen auf. Die lange, stille Avenue lag jetzt vor ihnen wie ein graues Land der Toten. Er konnte sich kaum vorstellen, dass er diese Straße erst nach menschlichen Zeitvorgaben wenige Stunden zuvor entlang gelaufen war, dass er die Straße kannte, seit seine Augen diese gefährliche Welt erblickt hatten, dass er hier gespielt, hier geheult hatte, dass er weggelaufen und hingefallen war und sich wehgetan hatte. In jener so fernen Zeit seiner Unschuld und seiner Wut. Ja, am Abend des siebten Tags, als er aufgebracht aus dem Haus seines Vaters gestürmt war, hatte die Straße von lärmenden Menschen gewimmelt. Auf seinem Weg zur Kirche schwand das Tageslicht. Es ging ein heftiger Wind und die Straßenlaternen reckten eine nach der anderen die Köpfe in die Dunkelheit. War er verspottet worden? Hatte jemand gesprochen, gelacht oder gerufen? Er konnte sich nicht erinnern. Er war durch einen Sturm gelaufen. Jetzt war der Sturm vorbei und die Straße lag, wie jede Landschaft nach einem Unwetter, verwandelt unter dem Himmel, erschöpft und sauber, neu. Niemals konnte sie mehr die Straße werden, die sie einmal gewesen war. Feuer oder Blitz oder der nachfolgende Regen aus diesem Himmel, der jetzt mit bleicher Verschwiegenheit über ihn hinwegzog, hatte die gestrige Straße verwüstet, hatte sie augenblicklich in einem Wimpernschlag verwandelt, so wie alles am letzten Tag verwandelt würde, wenn die Himmel sich noch einmal auftaten, um die Gläubigen einzusammeln. Doch die Häuser standen da wie zuvor. Die Fenster starrten wie tausend blinde Augen in den Morgen. In den Morgen, der für sie der gleiche war wie die Morgen von Johns Unschuld und die Morgen vor seiner Geburt. Das Wasser lief mit einem unzufriedenen, leisen Gluckern den Rinnstein entlang. Darauf trieben Papier, abgebrannte Streichhölzer, aufgeweichte Zigarettenkippen und Spucke, grün, gelb, braun und schillernd. Die Hinterlassenschaft eines Hundes, das Erbrochen eines Betrunkenen, das tote, in Gummi gefangene Sperma von einem, der sich seiner Lust hingegeben hatte. All das trieb langsam auf den Gully zu, wo es hinunterstürzte und zum Fluss getragen wurde, der es ins Meer spülen würde. Wo Häuser standen, wo Fenster starrten, wo Rinnsteine liefen, waren Menschen, die jetzt unsichtbar, für sich in der schweren Dunkelheit ihrer Häuser schliefen, während der Tag des Herrn anbrach. Wenn John das nächste Mal durch diese Straßen ging, würden sie wieder lärmen. Das Rattern von Kinderheulschuhen würde von hinten auf ihn zukommen, kleine Mädchen mit Pferdeschwanz würden beim Seilspringen den Gehsteig versperren, sodass er sich irgendwie durchschlängeln musste, Jungen würden erneut auf der Straße Ball spielen und ihm zurufen, »Hey, Froschauge!« Wieder würden Männer an Straßenecken stehen und ihm hinterherblicken, wieder würden Mädchen auf Eingangsstufen sitzen und sich über seinen Gang lustig machen. Großmütter würden aus den Fenstern starren und sagen, »Na, das ist aber mal eine traurige Gestalt.« Er würde wieder weinen, sagte ihm sein Herz, denn jetzt hatte sein Weinen begonnen. Er würde wieder wüten, sagte die fahrige Luft, denn die Löwen des Zorns waren losgelassen. Er würde wieder durch Finsternis gehen, wieder durch Feuer, jetzt, da er Feuer und Finsternis gesehen hatte. Er war frei, wen der Sohn frei macht, er ist wirklich frei. Er musste nur in seiner Freiheit bestehen. An diesem anbrechenden Tag des Herrn befand er sich nicht mehr im Kampf mit dieser Straße, diesen Häusern, den schlafenden, glotzenden, brüllenden Menschen. Er hatte den Kampf mit Jakobs Engel aufgenommen, mit den Fürsten, die in der Luft herrschen. Und eine Freude erfüllte ihn, eine unsagbare Freude, deren Wurzeln, auch wenn er sie an diesem neuen Tag seines Lebens nicht aufspüren würde, vom Quell einer noch unentdeckten Verzweiflung genährt wurden. Die Freude am Herrn ist die Stärke seines Volkes. Wo Freude war, folgte Stärke. Wo Stärke war, kam Leid. Immer so weiter? Immer und ewig, sagte Elishas schwerer Arm auf seiner Schulter. John versuchte, durch die Mauer des Morgens zu blicken, an den bitteren Häusern vorbeizuspähen, die tausend grauen Schleier vom Himmel zu reißen und ins Herz zu schauen. Das monströse Herz, das ewig schlug, das verblüffte Universum antrieb, den Sternen befahl, vor der roten Sonne zu fliehen, den Mond bat, zu werden und zu weichen, zu verschwinden und wiederzukehren. mit einem Silbernetz das Meer zurückhielt und aus geheimnisvollen Urgründen jeden Tag die Erde neu schuf. Dieses Herz, dieser Atem, ohne dass nichts gemacht war, was gemacht war. Ihm traten erneut Tränen in die Augen, dass die Straße zitterte und die Häuser wankten. Sein Herz schwoll an, hob sich, stockte und war stumm. Aus Freude kam Stärke, Stärke, die gemacht war, um Leid zu tragen. Leid brachte Freude hervor, immer so weiter. Das war Ezekiels Rad in der brennenden Luft, das kleine Rad angetrieben vom Glauben, das große von der Gnade Gottes. Elisha, sagte er, wenn du ihn bittest, dich zu halten, sagte Elisha, als hätte er Johns Gedanken gelesen, lässt er dich niemals fallen. Du warst das, oder? Fragte er. Du hast mit mir gebetet. Wir haben alle gebetet, kleiner Bruder, sagte Elisha lächelnd. Aber stimmt, ich war die ganze Zeit bei dir. Der Herr hat dich wohl meiner Seele auferlegt. Hab ich lange gebetet? Elisha lachte. Na ja, du hast angefangen, da war es Nacht, und aufgehört hast du, da war es Morgen. Ich würde sagen, es ist eine ordentliche Strecke. Jetzt lächelte auch John und stellte mit einigem Erstaunen fest, dass auch ein Diener Gottes lachen konnte. »Warst du froh?« fragte er, »als du mich vor dem Altar gesehen hast?« Er wunderte sich selbst über seine Frage und hoffte, Elisha würde ihn nicht albern finden. »Ich war sehr froh«, sagte Elisha nüchtern, »als ich gesehen habe, wie der kleine Johnny seine Sünden auf den Altar legt, sein Leben auf den Altar legt und aufsteht, um Gott zu preisen.« Bei dem Wort Sünde durchfuhr ihn ein Schauer. Wieder kamen ihm die Tränen. »Ach«, sagte er, »ich bitte Gott, ich bitte den Herrn, dass er mich stark macht, dass er mich ganz heiligt, dass er mich für immer rettet.« »Ja«, sagte Elisha, »weiter so in diesem Geist, dann führt dich der Herr ganz bestimmt sicher nach Hause.« »Das ist ein langer Weg«, sagte John langsam, »oder?« Das ist ein steiniger Weg und die ganze Zeit bergauf. Denk immer an Jesus, sagte Elisha. Immer schön an Jesus denken. Er ist den Weg gegangen, den steilen Weg, und er trug das Kreuz und keiner hat ihm geholfen. Er ist den Weg für uns gegangen. Er hat das Kreuz für uns getragen. Aber er war Gottes Sohn und das wusste er. Er wusste es, weil er bereit war, den Preis zu zahlen. Weißt du es nicht, Johnny? Bist du nicht bereit, den Preis zu zahlen? Dieses Lied, das immer gesungen wird, sagte John schließlich, und wenn es mein Leben kostet. Ist das der Preis? Ja, sagte Elisha, das ist der Preis. Da schwieg John, und er wollte die Frage nochmal anders stellen. Ihr Schweigen wurde von einer Sirene durchbrochen und von einer Warnglocke. Beide blickten auf, als der Krankenwagen an ihnen vorbei die Straße hinunterraste, auf der sich nichts regte außer den Gläubigen hinter ihnen. »Aber das ist auch der Preis des Teufels«, sagte Elisha, als wieder Stille herrschte. »Der Teufel, der gibt sich nur mit deinem Leben zufrieden. Und das nimmt er auch. Und dann ist es für immer verloren. Für immer, Johnny. Da bist du in der Finsternis, solange du lebst, und in der Finsternis, wenn du tot bist.« Einzig und allein die Liebe Gottes kann Licht in diese Finsternis bringen. Ja, sagte John, ich denk dran. Ich denk dran. Ja, sagte Elisha, aber du musst dran denken, wenn der böse Tag kommt, wenn die Flut steigt, Junge, und es aussieht, als wenn deine Seele untergeht. Du musst dran denken, wenn der Teufel alles dran setzt, dass du vergisst. Der Teufel, sagte er stirnrunzelnd, der Teufel. »Wie viele Gesichter hat der Teufel?« »Er hat so viele Gesichter, wie du von jetzt an siehst, bis zu der Zeit, wo du deine Last ablegst. Und noch viel mehr. Aber alle hat noch keiner gesehen. Außer Jesus«, sagte John da. »Nur Jesus.« »Genau«, sagte Elisha mit liebevollem, ernstem Lächeln. »An den musst du dich wenden. Der weiß Bescheid.« Sie näherten sich dem Haus, seines Vaters Haus. Gleich musste er sich von Elisha verabschieden, von seinem schützenden Arm und allein ins Haus gehen, allein mit seiner Mutter und seinem Vater. Er hatte Angst. Er wollte stehen bleiben, sich zu Elisha umdrehen und ihm sagen, etwas sagen, wofür er keine Worte fand. »Elisha«, er sah ihm ins Gesicht, »betest du für mich? Betest du bitte für mich?« Ich habe gebetet, kleiner Bruder, sagte Elisha, und ich höre bestimmt nicht jetzt wieder auf damit. Für mich, beharrte John unter Tränen, für mich? Du weißt ganz genau, Elisha sah ihn an, dass ich nicht aufhöre, für den Bruder zu beten, den mir der Herr geschenkt hat. Als sie zum Haus kamen, hielten sie inne, sahen einander an und warteten. John sah, dass die Sonne sich irgendwo am Himmel regte. Die Stille der Dämmerung würde bald den Posaunen des Morgens weichen. Elisha nahm den Arm von Johns Schulter und blickte sich um. Auch John blickte sich um und sah die Gläubigen nahen. »Der Gottesdienst wird heute mächtig spät losgehen«, sagte Elisha, grinste plötzlich und gähnte. John lachte. »Aber du kommst doch, oder?«
»Ja, kleiner Bruder«, lachte Elisha. »Ich komme. Ich muss mich heranhalten, dass ich mit dir mithalten kann.«
Sie blickten den Gläubigen entgegen. Jetzt standen alle an der Ecke, an der sich seine Tante Florence verabschiedete. Die Frauen redeten miteinander, während sein Vater etwas abseits stand. Seine Tante und seine Mutter küssten sich zum Abschied, wie er es schon 100 Mal gesehen hatte, dann drehte sich seine Tante um und winkte. Sie winkten zurück, und Florence ging über die Straße, so langsam, fand er erstaunt, wie eine alte Frau. »Na, sie kommt nachher bestimmt nicht zum Gottesdienst, das kann ich dir sagen.« Elisha gähnte wieder. »Und du schläfst dann wahrscheinlich halb.«
»Jetzt fangen wir nicht schon wieder so an heute Morgen«, sagte Elisha. »So heilig bist du nicht geworden, dass ich dich nicht übers Knie legen kann. Ich bin dein großer Bruder im Herrn, nicht vergessen.«
Jetzt waren die anderen nur noch eine Ecke entfernt. Dort verabschiedeten sich sein Vater und seine Mutter von Praying Mother Washington, Sister McCandless und Sister Price. Die Frauen winkten, John und Elisha winkten zurück. Dann waren seine Mutter und sein Vater allein und kamen auf sie zu.
»Elisha«, sagte John, »Elisha«,
»ja«,
sagte Elisha, »was jetzt?«
John starrte Elisha an, er wollte ihm noch was sagen, alles sagen, was nie gesagt werden konnte.
»Ich war unten im Tal«, wagte er sich vor, »ich war unten allein, das vergesse ich nie. Möge Gott mich vergessen, wenn ich das vergesse.«
Dann waren seine Mutter und sein Vater bei ihnen. Seine Mutter lächelte und nahm Elishas ausgestreckte Hand.
»Gelobt sei der Herr heute Morgen«, sagte Elisha, »er hat unser Lob verdient.«
»Amen«,
sagte seine Mutter, »gelobt sei der Herr.«
John ging die Treppe hinauf und blickte leise lächelnd hinab. Seine Mutter ging an ihm vorbei ins Haus. »Komm lieber mit nach oben«, sagte sie noch immer lächelnd, »und zieh deine nassen Sachen aus, nachher holst du dir noch was.« Ihr Lächeln war nach wie vor unergründlich. Er wusste nicht, was sich dahinter verbarg. Um ihrem Blick auszuweichen, küsste er sie und sagte, »Ja, Mama, ich komme.« Sie stand hinter ihm in der Tür und wartete.
»Gelobt sei der Herr, Deacon«, sagte Elisha. »Wir sehen uns beim Morgengottesdienst, so Gott will.« »Amen«, sagte Gabriel. »Gelobt sei der Herr.«
Er ging die Stufen hoch und starrte John an, der im Weg stand.
»Geh schon hoch, Junge«, sagte er, »hör auf deine Mutter.«
John sah seinen Vater an, machte Platz und trat noch einmal auf die Straße. Er legte Elisha die Hand auf den Arm und spürte, wie er zitterte, und er spürte seinen Vater hinter sich.
»Elisha«, sagte er, »egal, was mit mir passiert, egal, wo ich hingehe, was die Leute über mich sagen, egal, was irgendjemand sagt, denk dran, denk bitte immer dran, dass ich gerettet wurde, ich war dort.«
Grinsend sah Elisha zu seinem Vater hoch.
»Er ist durch«, rief Elisha. »Nicht wahr, Deacon Grimes? Der Herr hat ihn hingeworfen und umgedreht und seinen neuen Namen in Herrlichkeit geschrieben. Gelobt sei unser Gott!«
Und dann küsste Elisha John auf die Stirn. Ein heiliger Kuss.
»Lauf, kleiner Bruder«, sagte Elisha, »und nicht nachlassen. Gott vergisst dich nicht. Du vergisst nicht.«
Er drehte sich um und ging über die lange Avenue nach Hause. John stand da und sah ihm nach. Die Sonne war voll zum Leben erwacht. Sie weckte die Straßen und die Häuser und rief zu den Fenstern hinein. Sie hüllte Elisha in ein goldenes Gewand und traf John auf die Stirn, dort, wo Elisha ihn geküsst hatte. Ein unauslöschliches Siegel. Er spürte, dass sein Vater hinter ihm stand. Und er spürte, wie der Märzwind aufkam und durch seine feuchten Kleider fuhr, auf seine salzige Haut blies. Er drehte sich zu seinem Vater um und lächelte. Sein Vater lächelte nicht. Einen Augenblick sahen sie einander an. Seine Mutter stand in der Tür im langen Schatten des Hausflurs. »Ich bin soweit«, sagte John. »Ich komme. Ich bin gleich da.«
Das nächste Hörbuch veröffentlichen wir immer am ersten Freitag im Monat auf swrkultur.de und in der ARD-Audiothek. Lassen Sie sich überraschen!